Dankeschön. Ja, genau, das ist, hat Anna-Maria schon ganz genau gesagt. Und ich möchte im Vorfeld noch mal beten, dass der Geist Gottes das entsprechend lebendig machen kann und Dinge dann auch geschehen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist, Herr. Wir haben eben schon in der Anbetung erlebt, dass du den Raum gefüllt hast, Herr, und wir genießen es, wenn du da bist. Wir genießen es und wir wollen das auch gar nicht, dass das jetzt anders ist, sondern wir erwarten, dass du jetzt einfach bei uns bleibst, dass unser Geist, unser Innerstes hier im Raum, aber auch dort, wo es an den Bildschirm geguckt wird, jetzt total eng mit dir durchdrungen ist, Heiliger Geist, deine Gegenwart, ja, ihr Raum gibt, dir glaubt. Vater, und ich bete, dass das Sprechen von mir und dass das Hören, Herr, dass es im Geist geschieht und dass wir Dinge ergreifen und dass sie dadurch dann auch geschehen können, Herr. Dass du das, was du geplant hast, zustande bekommst. In Jesu Namen. Amen. Ja, wunderbar. Ich habe heute etwas, wo ich im Vorfeld der Verkündigung gern erläutern möchte. Ich werde heute prophetisch predigen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass es verschiedene Formen gibt, wie wir predigen können. Wir können, wenn du eine evangelistische Predigt hörst, also jemanden, der einfach das Evangelium vom Kreuz verkündigt, dann wird es so sein, dass du merkst, oh, es geht in eine bestimmte Richtung, es betont bestimmte Dinge. Wenn prophetisch gepredigt wird, wirst du merken, es hat vielleicht nicht immer diese Ausgewogenheit. Es werden nicht alle Aspekte, vielleicht die es geben könnte, zu dem Thema erwähnt. Es werden manchmal einseitig Schwerpunkte benannt, weil prophetisches Predigen hat ein Ziel. Es hat das Ziel, dass Dinge in Existenz gesprochen werden, dass Dinge geschehen, dass Dinge initiiert werden, dass Dinge passieren, dass Dinge hervorkommen, die vielleicht geschlummert haben, die wir sehen möchten. Und deshalb wird sich das dann wie so, wenn du so einen Pfeil schießt, klar, du könntest verschiedene Ziele anpeilen, aber du wirst dich auf eins fokussieren. Und deshalb hab Nachsicht mit mir, wenn ich heute nicht umfassend ausgewogen lehre oder Ähnliches, sondern heute habe ich einen Auftrag, prophetisch Dinge hervorzubringen und zu sprechen. Und zwar auch, wie schon diese Überschrift nennt, Glauben für ein plötzlich zu wecken. Glauben dafür zu wecken, dass Gott nicht nur prozesshaft handelt, sondern dass er spontan, schnell Dinge tun wird. Und so ist Gott auch. Also ich kenne das sehr gut von meinem Leben und auch vom Dienen, dass Dinge einfach Zeit brauchen, sich entwickeln, wachsen müssen. In der Jüngerschaft erleben wir es ganz stark, dass man auch langfristig miteinander geht, Dinge erlebt. Auch in meinem persönlichen Leben habe ich teilweise über Jahre an Dingen festgehalten. Aber ich glaube, und damit starte ich jetzt mit einem Text, den ich auch im Vorfeld einfach mal anpinnen lassen möchte, aus Amos 9, Vers 13. Dieses Wort ist mir so in den letzten Tagen und Wochen in den Geist gefallen, dass jetzt eine Zeit anfängt, wo Dinge schneller gehen werden. Ich glaube das zutiefst, dass wir in eine Zeit eintreten werden, wo Dinge schneller geschehen können, als sie bisher passiert sind. Bis dahin, dass Dinge plötzlich passieren werden, sehr spontan, sehr überraschend. Und dass Gott sagt, bereitet euch drauf vor. Und hier habe ich diesen Vers, möchte ich euch sagen, siehe Tage kommen, spricht der Herr. Da rückt der Pflüger, also der den Acker umpflügt, der rückt nah an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämann. Und die Berge triefen von Most und alle Hügel zerfließen. Eine Übersetzung sagt sogar, dass man zugleich pflügen und ernten wird. Das heißt, da passiert etwas, dass zwei Dinge, die zeitlich sonst eigentlich sehr weit auseinander gezogen sind, dass sie plötzlich gleichzeitig passieren. Und da sagt das Wort, siehe, Tage kommen. Also es gibt scheinbar unterschiedliche Zeitphasen, wie Gott wirkt, was er tut. Und ich meine das nicht heilsgeschichtlich, da sind wir im Zeitalter der Gnade, im Zeitalter der Gemeinde. Aber er sagt, es gibt bestimmte Tage, da werde ich mich so offenbaren, da werde ich diese Art des Handelns zeigen. Und wisst ihr, das ist eigentlich auch gar nichts Überraschendes, weil Jesus hat alles dafür am Kreuz ja schon gemacht. Es ist ja schon bereitet. Er hat ja schon am Kreuz Heilung zum Beispiel erworben. Dazu aber mehr. Und ich habe diesen Vers nochmal in der Message Translation, also nicht, ist es eine englische Übersetzung, gelesen. Ich habe sie mal auf Deutsch übersetzt. Da steht, ja tatsächlich, es wird nicht mehr lange dauern. Folgendes ist die Anordnung Gottes. Dinge werden so schnell geschehen, dass ihr staunen werdet. Eine Sache wird der Nächsten schnell auf den Fersen sein. Ihr werdet nicht fähig sein, damit Schritt zu halten. Alles wird auf einmal geschehen. Und überall, wo du hinschaust, Segen. Segen wie Wein, der von den Bergen und Hügeln herabfließt. Hier wird uns eine Zeit verheißen, wo wirklich Dinge schnell passieren werden. Und ich habe mir überlegt, ja, wenn etwas überraschend passiert, wie kann ich mich denn darauf vorbereiten? Also wenn überraschend Besuch kommt, kann ich mich jetzt auch nicht wirklich darauf vorbereiten. Sonst hätte ich vielleicht einen Kuchen gebacken für Stefanie. Was Herzhaftes. Ich hätte die Wohnung geputzt. Aber wenn etwas überraschend ist, geht das eigentlich nicht. Aber was der Herr, glaube ich, damit meint, als er zu mir sagte, bereitet euch auf Überraschungen, auf plötzliches Wirken, auf spontanes Wirken ein, meinte er unsere Herzenshaltung. Wenn du merkst, Dinge passieren plötzlich sehr schnell und du bist darauf vorbereitet, dass das passieren kann, dann wirst du anders reagieren, dann wird es dich nicht aus der Bahn werfen. Ich weiß nicht, ob als vor gut einem Jahr Dinge plötzlich sich von einem auf den anderen Tag geändert haben, ob dich das aus der Bahn geworfen hat. Wir kennen das ja im Negativen oft, dass Dinge sich schnell wenden können. Man sagt so, das Blatt wendet, kann sich schnell wenden. Oder dass Unglücksfälle schnell geschehen. Aber ich möchte, dass heute etwas der Herr wirken kann, dass wir glauben, dass seine guten Dinge schnell geschehen können. Ja, manchmal so das Bild, ne? Oh, man wird überrannt von negativen Dingen so schnell und das Gute dauert lang. Und dass das in der Schrift tatsächlich zu finden ist, dass Gott so ist und dass er so handelt, das möchte ich mit euch jetzt teilen. Und da bitte ich euch, sei es hier vor Ort oder wo ihr zu Hause seid, dass ihr die Bibel aufschlagt, auch weiter im Alten Testament, im 2. Könige 6. Das ist ein Text, den können wir jetzt in der Fülle nicht lesen. Ich empfehle es euch mal. Lest mal 2. Könige 6. Ich starte heute nur mit einem inhaltlichen, ab Vers 24 bis zum Ende vom Kapitel 7. Wenn du manchmal deine Bibel in der Hand hältst und nicht genau weißt, was soll ich denn lesen, dann schnapp dir das mal die Tage. Ich habe diesen Text, ich weiß gar nicht, wie oft ich ihn gelesen habe, seit Januar. Immer wieder hat mich der Herr hingezogen. Manchmal habe ich gesagt, gibt es denn nicht mal was Neues? Aber es war dann auch fast bei jedem Lesen so, irgendwas hat sich gefestigt oder dachte ich, das steht da auch drin. Und das ist ein ganz wunderbarer Text über eine eigentlich ganz schlimme Zeit in Israel. Und dort gab es einen König, den Joram, der ist der Sohn von Ahab gewesen. Und er war nicht wirklich ein Nachfolger Gottes. Er war ein gottloser König, die haben andere Götter und Götzen verehrt. Er hat das Volk nicht dazu ermutigt, Gott nachzufolgen. Und seine Hauptstadt, wo er regiert hat, das war Samaria im Nordreich. Jerusalem liegt südlich, das war in Samaria. Diese Stadt wurde belagert. Und eine Belagerung bedeutet, dass eine Stadt, die Feinde sind draußen vor den Toren, sie bedrohen diese Stadt, haben vor, diese Stadt zu zerstören, die Menschen da drin entweder verhungern zu lassen oder also so zu zermürben, dass irgendwann diese Stadt aufgibt. Und in dieser Zeit war der Prophet Elisa von Gott gesandt. Er war auch vorher immer mal gesandt und hat dort das Wort Gottes gebracht gehabt. Und ich möchte zwei Verse erstmal zu Beginn lesen aus 2. Könige 6, Vers 25. Es entstand dann eine große Hungersnot in Samaria. Und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselskopf für 80 Schekel Silber und ein Viertelkap Taubenmist für 5 Schekel Silber gehandelt wurden. Hier sind Maßeinheiten und Währungseinheiten, die wir heute nicht gebrauchen. Aber es bedeutete einfach, ohne jetzt ins Detail zu gehen, das war alles total teuer. Total überteuert, weil ganz viele Menschen wollten essen, aber es gab eben nur sehr wenig. Ganz viele Menschen wollten bestimmte Dinge. Und das Angebot war einfach zu niedrig. Man nennt das Inflation. Eine überteuerte Waren, mega. Und die Hungersnot war sogar so groß, dass Mütter ihre toten Kinder gegessen haben. Dramatische Situation. Und da kommt Elisa und sitzt in seinem Haus. Und die Situation ist so, dass der König sagt, Elisa ist schuld. Eigentlich wusste er, es ist, ist ein Gerichtshandeln, es ist ein Wirken auch, wo Gott nicht seinen Segen geben kann, weil er nicht Buße tut. Und er klagt aber dafür und zieht zur Verantwortung, Elisa möchte ihn umbringen. Und Elisa wird prophetisch gewarnt, das sehen wir dann hier am Ende von diesem Kapitel. Und dann kommen der König und der Bote, Elisa ist geschützt und dann sagt er am Anfang von Kapitel 7, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Schekel verkauft werden und zwei Maß Gerste für einen Schekel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sagte, siehe, wenn der Herr Fenster im Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen? Er aber sagte, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Hier ist die Situation, dass Elisa plötzlich prophezeit und er sagt, jetzt wird es plötzlich ganz schnell gehen. Gott wird in den nächsten Stunden ein Wunder wirken, dass die Situation der Stadt sich plötzlich verändern wird. Und er sagt, die Preise werden wieder völlig normal sein und menschlich gesehen ist das gar nicht möglich, dass so schnell sich die Situation einer Stadt ändern würde, dass Strategien da wären, wie man den Feind doch noch zurückdrängen könnte oder. Aber Elisa prophezeit das, weil er das Wort des Gottes hat, dass Dinge schnell gehen werden. Und da ist ein Mann und der glaubt es einfach nicht, der kann es nicht glauben. Und den möchte ich mal, dass wir uns den ein bisschen näher anschauen. Was sagt der? Siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen? Er sagt eigentlich gar nicht, es gibt Gott nicht. Er sagt auch nicht, Gott kann keine Wunder tun. Er sagt ja, Gott könnte sogar Fenster am Himmel machen. Aber was ist in seinem Herzen? Er sagt plötzlich, aber so weit dann doch nicht. Das ist dann doch eine Nummer zu groß. Das geht völlig gegen meinen Verstand. Das ist völlig gegen meine bisherigen Erfahrungen. Das ist völlig gegen das, was ich glaube. Das kann nicht passieren. Und dann sagt Elisa, okay, du wirst es mit deinen Augen sehen, aber du wirst nichts davon essen. Das heißt, du wirst nicht in den Genuss dessen kommen. Und das möchte ich, dass wir uns heute mal ein bisschen anschauen. Weil diese Haltung haben wir manchmal, wenn wir über lange Zeit belagert worden sind, wenn wir über lange Zeit vielleicht auch Not erlebt haben, wenn wir gegen Arbeitslosigkeit aufgestanden sind und es hat sich einfach nichts getan. Wenn da Krankheit war und sie ist einfach nicht weggegangen und in uns total viele Warums sind und plötzlich kommt das Wort des Herrn, du sollst aber jetzt glauben. Und wisst ihr was, wir hatten mal vor, es ist schon länger her, in den Jüngerschaftsschule hatten wir mal angefangen und wollten mehrere Wochen über das Thema Glauben sprechen. Und ich hatte so diese erste Session, die erste Eröffnung, als ich sagte, wir wollen jetzt einige Zeit über Glauben sprechen. Dann hat man die Gesichter, damals hatten sie noch keine Masken an, noch viel besser sehen können als heute. Und du hast die unterschiedlichsten Reaktionen gesehen. Entweder total, wo ich wusste, die Person will das nächste Mal nicht mehr kommen. Teilweise Schmerz, teilweise hohe Leidenschaft, hohe Freude, manchmal auch eine totale Härte, manchmal eine Neugierde. Und plötzlich meldete sich die erste Person und sagte, nee, wenn es um Glauben geht, komme ich nicht mehr, das ist mir zu doof. Ich habe so lange geglaubt, das wird eh nichts. Dann auf der anderen Seite des Raums, die nächste Person sagte, wieso? Du musst nur bekennen und dann wird das. Die werden sich fast, naja, nicht, ne, wir passen ja auf. Und ich merkte diese tiefe Spannung und ich wollte erst denken, ah, aber plötzlich, mein Geist hat sich so gefreut. Weil wisst ihr, diese Gedanken waren ja vorher auch schon da. Das ist ja etwas, was wir manchmal oder manche Menschen über Jahre mit sich rumtragen. Und ich war so dankbar, dass endlich sie es mal ausgesprochen hatten Und wir hatten dann ja noch einige Wochen miteinander und das kam dann auch dazu, dass wir uns das mal näher angucken konnten. Dass wir gucken konnten, was war denn das wirklich, was zerstört war an Vertrauen zu Gott hin? Was war denn das, warum diese andere Person aber wiederum so hart sagte, du musst nur so und so? Und wir irgendwann rausgekriegt haben, nee, beides ist nicht Geist Gottes. Beides ist nicht das, was die Schrift uns sagt. Beides ist nicht das, wozu Gott uns ruft, wenn er uns ruft zu glauben. Ich möchte mal mit euch einen Vers aus dem Neuen Testament, aus Hebräer 11 lesen und dann kommen wir auch wieder auf das Spontan, das Plötzlich, das Schnell. Aber es hat ja mit Glauben zu tun. Hebräer 11, Vers 11 steht etwas. Und da geht es um Abraham und Sarah, die ja viele Jahre auf Nachkommen gewartet haben. Und dann kam irgendwann der Moment, durch Glauben empfing Abraham auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus. Und jetzt kommt's, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Jetzt ist plötzlich Glaube nicht mehr etwas, was ich tun muss, irgendwie wie ich funktionieren muss, etwas wie ich, was man halt so tut, sondern wir sehen, der Abraham hatte eine Beziehung mit Gott. Wisst ihr, was hier steht? Er hat Gott für treu erachtet, der die Verheißung gegeben hatte. Das bedeutet, er kannte Gott als einen, der total treu ist, der total verlässlich ist, der total zu dem, was er gesagt hat, steht. Und ich finde, Misstrauen ist angemessen, wenn dir jemand fünfmal versprochen hat, dir vielleicht dein Kind mit zum Kindergarten zu nehmen, abzuholen und jeden Morgen stehst du da und es kommt keiner. Dann wäre ich auch misstrauisch. Weil du hast diesen Menschen kennengelernt und merkst, nee, auf das, was diese Person sagt, kann ich mich nicht verlassen. Aber und das ist meine Frage an dich. Hast du Gott als den kennengelernt, auf den du dich verlassen kannst? Wenn du in der Bibel eine Verheißung entdeckst und ich möchte dich ermutigen dazu, danach zu suchen, zu forschen, leidenschaftlich zu sein, kannst du ihm vertrauen, dass das, was da drin steht, auch gemeint ist, dass seine Person, er selbst, dahinter steht, dass er sich verbürgt hat mit allem, mit seinem ganzen Sein, mit dem, dass er sogar seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat und auferstanden ist, aufgefahren ist und dass er uns jetzt Anteil gibt an dieser Herrlichkeit, an diesem Evangelium. Kannst du ihm vertrauen, dass er verlässlich ist, dass das, was er zusagt, stimmt? Und das ist dann der Moment, wo du anfängst, Jesus zu berühren. Das ist dann der Moment, wo dieses plötzlich passieren kann. Wir kommen gleich nochmal auf 2. Könige zurück, aber ich möchte mit euch im Neuen Testament es nochmal anschauen, in 2, 3 Berichten, wo Jesus sehr schnell etwas tut, und zwar im Lukas-Evangelium. In Lukas 8 finden wir Berichte, wo Jesus heilt. Mega. Da ist er unterwegs, wird gerufen zu einem kleinen Kind, was im Sterben liegt. Und auf diesem Weg dahin kommt einfach eine Frau, die 12 Jahre lang einen Blutfluss hat, also 12 Jahre lang ihre Regel. Und das bedeutete damals 12 Jahre Lockdown. Abgesondert, ja, sie durfte niemanden berühren. Sie durfte nicht in Gemeinschaft sein, weil sie wurde als unrein erklärt und musste außen vor bleiben, 12 Jahre lang. Und diese Frau, die sagt, jetzt habe ich von Jesus gehört und jetzt wage ich alles, weil sie hatte vorher ihr ganzes Geld aufgewendet für Ärzte und keiner konnte ihr helfen. Und jetzt finden wir in Kapitel 8, Vers 44, sie kam von hinten heran an Jesus und rührte die Quaste seines Gewandes an und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alles abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen dich und drücken dich. Also mega Getümmel, Jesus mittendrin, alle berühren ihn. Und er sagt, ja, wer hat mich berührt? Petrus sagt, natürlich haben dich Leute berührt. Aber er sagte Jesus, es hat mich jemand angerührt. ist was anderes, als Jesus aus Versehen anzurempeln oder so. Denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich, da haben wir dieses Wort wieder, kannst es auch mit sofort übersetzen, geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Hier ist also eine Frau und ihr gelingt es, Jesus zu berühren. Und das möchte ich dir als erstes mal mitgeben, wenn du merkst, der Glaube ist nicht so, dass du jetzt im Moment schon Glauben hattest für ein Gott kann eingreifen, wird eingreifen und wird schnell eingreifen. Gegen alles, was dagegen spricht, berühre Jesus. Such ihn. Such seine Gegenwart. Lerne ihn kennen. Bau diese Beziehung, die dieses Vertrauen wieder gibt. Und dann wurde sie geheilt. Und ich glaube, sie wurde auch innerlich geheilt. Sie musste vor den ganzen Menschen ihre Story erzählen. Das hat innerlich auch mit ihr was gemacht, dass sie ein Stück rehabilitiert wurde, ihre Würde wieder bekommen hat und ihr Körper wurde gesund. Plötzlich wieder Kraft, wieder leben können, wieder mit Menschen zusammen können, wieder arbeiten können. Und gleich ein paar Verse weiter ist wieder ein Bericht, wo Jesus sehr spontan etwas macht. Und zwar dieses Mädchen, was verstorben war, möchte er auferwecken. Und wisst ihr was? Als er dahin kommt, lachen sie ihn aus. Das ist auch eine Reaktion, wenn du manchmal im Glauben gehen willst, wenn du sagst, ich glaube jetzt dafür, dass Dinge sofort passieren werden. Das kann nicht jeder nehmen. Aber wenn du es in deinem Herzen hast, wenn du weißt, Gott hat jetzt etwas für dich bereitet, wo du sehr schnell, wo etwas gestorben ist in dir oder in deinem Umfeld Leben kommen soll. Bis hin, wir wollen das erleben, dass Menschen geheilt und von den Toten auferweckt werden im Natürlichen. Oder wenn du eine andere Verheißung von Gott bekommen hast, es kann sein, dass Menschen dich auslachen. Aber trotzdem wird er es tun, weil hier steht in diesem Vers 54 dann, er aber ergriff die Hand des Mädchens und rief und sprach: Mädchen, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sogleich stand sie auf und er befahl, ihr zu essen zu geben. Hier ist etwas von einem auf den anderen Moment passiert, weil er jemanden berührt hat. Das Mädchen hat nicht glauben können, aber er hat vorher zu dem Vater gesagt: Glaube nur. Und ich weiß nicht, was das jetzt in dir auslöst. Vielleicht sagst du auch, okay, das war Jesus. Jesus kann das, okay. Würde schon reichen. Ich lese euch gleich noch einen Bericht vor aus der Apostelgeschichte, wo seine Jünger was getan haben. Aber es würde schon reichen. Weißt du warum? Weil Jesus ist in dir und du bist in Christus. Das Evangelium heißt, du bist in ihm. Du bist mit ihm begraben. Gestorben, begraben, auferstanden. Du bist in Christus. Es würde schon genügen, wenn wir uns Stellen anschauen, dass Jesus sofort geheilt hat. Aber in Apostelgeschichte 3, dieses plötzlich des Pfingsten, ist in Apostelgeschichte 2 passiert. Und jetzt in Apostelgeschichte 3 sind Petrus und Johannes. Und ab Vers 6 steht: Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und Knöchel stark. Hier ist ein Mensch, der sofort geheilt wurde, als da zwei Männer gekommen sind und zu ihm gesprochen haben: Wir sehen, du hast Glauben. Komm, steh auf. Und wisst ihr, und das möchte ich aber auch nochmal sagen, für den Mann war das nicht sofort eigentlich. Der hat 40 Jahre diese Krankheit gehabt. Das Mädchen, nee, die Frau war 12 Jahre krank. Aber wenn in dem Moment, wo wir eine Berührung mit Gott erleben, dann ist es sofort. Wenn dieses sofort kommt, wenn dieses plötzlich kommt, wenn dieser Moment kommt, und ich prophezei das, dass dieses sofort, dieses plötzlich, dieses es wird schnell geschehen, dass das zunehmen wird ab heute. Weil das ist das, was Jesus uns vorbereitet hat, wo er sagt, ihr werdet die Werke tun, die ich tun, ihr werdet größere Werke als diese die sie tun. Und das ist nichts, was wir uns erarbeiten können, aber Gott sagt, jetzt ist die Zeit, dass der Pflüger und der Schnitter zusammenkommen. Wenn du einem das Evangelium erzählst, erwarte, dass er sich gleich für Jesus entscheidet. Erwarte, dass Errettung kommt und nicht 10 Jahre erst du vielleicht immer wieder Freundschaft pflegst und die Errettung sich lang, lang hinzögert. Lasst uns neu rechnen mit einem schnellen Wirken Gottes, dass sein Wort seine Kraft entfaltet in einem neuen Ausmaß, dass Durchbrüche kommen, auf die du lang gewartet hast. Und nicht, weil wir uns das alle schon immer wünschen, und das tun wir, aber weil wir jetzt das im Wort entdecken und weil Gott Dinge aufschließt und er sagt, jetzt ist die Zeit dafür. Er hat gesagt, diese Tage werden kommen. Und ich glaube, diese Tage fangen an. Sie fangen an. Und es waren nicht immer die Helden, die das bewirkt haben. Wisst ihr, was über diesen Petrus und den Johannes steht? Einfach, ihr blättert einmal um, im Kapitel 4, Vers 13, ist einer der Lieblingsverse, den ich in der Bibel habe. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich. Da waren zwei Männer, die waren ungelehrt und ungebildet, und durch die ist Werk Gottes passiert. Also ich möchte schon meinen Kindern zum Beispiel die beste Ausbildung ermöglichen. Ich möchte, dass sie gelehrt sind. Ich möchte, dass sie das Bestmöglichste an Ausbildung kriegen. Also das meine ich damit nicht. Aber was ich nicht glaube, ist, dass von unserer vielleicht theologischen Ausbildung oder von dem, wie wir von unserem Intellekt oder sozialen Stand sind, das Wirken Gottes abhängt. Sondern Gott gebraucht ganz schlichte, einfache Menschen. Er gebraucht Menschen, und das ist das Kennzeichen, was wir danach finden. Es waren ungelehrte und ungebildete Leute. Sie wunderten sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das war der Schlüssel. Bist du mit Jesus? Bist du, wie wir letzte Woche gehört haben, eins? Bist du eins mit ihm? Dann wird sich der Christus zeigen können, die Herrlichkeit, die er in uns hineingelegt hat. Die Schrift sagt, alle ermangeln die Herrlichkeit. Kein Mensch hat die Herrlichkeit, und alle werden aber umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Und wo wir dieses Ziel der Herrlichkeit verfehlt hatten, sind wir da zurück rein erlöst worden. Egal, ob du es fühlst oder nicht, du bist herrlich gemacht. Du bist kraftvoll gemacht. Der Heilige Geist durchdringt dich. Wenn wir mit dem Heiligen Geist getauft wurden, tränkt der Geist Gottes deinen Geist. Und da ist eine Kraft angelegt in uns durch die Wiedergeburt und durch diese Taufe des Heiligen Geistes, wo wir nicht, weil wir so toll sind oder weil wir so, eben wie es hier steht, mega ausgebildet sind. Wie gesagt, ich glaube daran und genieße das. Aber die Kraft Gottes fließt durch uns, wenn wir mit Jesus sind. Daher, wenn du eine Sache heute mitnimmst, wo du sagst, ja, wie komme ich denn dahin? Geh mit Jesus. Und dann kommt es nämlich wieder, dass diese Beziehung entsteht, wo du ihn als vertrauenswürdig kennenlernst, als verlässlich, als treu, der die Verheißung gegeben hat. Und dann geschah es bei Abraham. Dann geschah es bei Sarah. Dann geschah es bei dieser blutflüssigen Frau. Und diese Momente werden wir erleben. Und ich möchte jetzt zum Schluss nochmal zurückkommen auf diesen Text aus 2. Könige, wo dieser Offizier, dieser Helfer des Königs war. Und in diesem Text geht es dann so weiter, dass tatsächlich in dem Fall auch 4 ganz schlichte Männer, sie waren nämlich aussätzig, sie waren vor der Stadt, die belagert worden war, und die hatten sich gedacht, okay, wenn wir hier bleiben, verhungern wir. Wenn wir vielleicht zum Feind überlaufen, kann es sein, dass sie uns töten, aber so oder so, wir werden eh sterben. Vielleicht lassen sie uns ja leben und geben uns was zu essen. Und sie gehen nachts in dieses feindliche Lager, genau also ein paar Stunden oder Minuten, nachdem Elisa das prophezeit hatte, und entdecken, da ist gar kein Feind mehr. Das ganze Lager war leer. Das ist eigentlich ein Stück auch wie bei uns, ja. Wir haben manchmal so eine Angst vor dem Feind, aber der ist doch schon längst besiegt. Weil dieser Feind, der hatte von Gott, mir kam im Vorfeld so, eine Fake News bekommen. Er hat eine Nachricht bekommen, er hatte Geräusche, Getöse einer Armee gehört und hatte gedacht, die Israeliten hätten sich, die Ägypter und die Hethiter, so eine andere Armee angeworben und würden jetzt, hätten totale Verstärkung und die Belagerung hätte keinen Sinn mehr. Sie würden überrannt und sie würden bekämpft und würden massiv verlieren. Die sind abgehauen. Die haben alles dagelassen, ihre Kleider, Essen, alles, was so in irgendeiner Form jetzt auch hilfreich war für Samaria, weil dieses Lager war leer. Und die aussätzigen Männer entdecken das also, gehen zurück und der König glaubt ihnen irgendwann. Und dann passiert es in Kapitel 7, Vers 16. Vorher steht noch, die Boten kehrten zurück und berichteten es dem König. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Heerlager Arams. Und jetzt sind es nur ein paar Stunden, nachdem Elisa prophezeit hatte. Da wurde ein Maß Weizengrieß für einen Schekel und zwei Maß Gerste für einen Schekel verkauft nach dem Wort des Herrn. Total schnell. Plötzlich hatte sich die Situation einer Stadt von einem auf den anderen Tag gewendet. Hör mal die Predigt nicht nur für dich, sondern lass sie uns mal hören für unsere Stadt. Wo in unserer Stadt Dinge trostlos sind, traurig sind, Menschen Not haben. Glauben wir, dass Gott hier etwas verändern kann und möchte, dass er uns setzt und uns neu ausstattet mit diesem Glauben, dass das, was wir tun, auch Auswirkungen hat, dass es nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, sondern dass es eine Power hat, eine Kraft, wo sich Menschen leben und Situationen in Stadtvierteln, Situationen im Sozialen, Situationen in ganz anderen Entscheidungsgremien ändern werden, wo Gottes Kraft reinkommt. Und das sehen wir hier. Hier ist eine Stadt von einem auf den anderen Tag aufgeblüht, weil er gehört wurde auf ganz schlichte Menschen. Prediger 9, wenn du das mal nachlesen möchtest, da steht, da war eine Stadt belagert und ein armer, weiser Mann hätte die Lösung gehabt, aber niemand hörte auf ihn. Gott gebraucht schlichte und doch herrlich gemachte Menschen. Das ist der Hammer, um Situationen schnell verändern zu können. Und ihr wisst, wie ich die Einleitung gemacht habe. Es gibt es, dass wir einfach dranbleiben an Dingen dauerhaft. Aber ich glaube, dass massiv dieses schnelle Wirken Gottes, dieses spontane, sofortige Wirken Gottes zunehmen wird. Und das sehen wir hier dann, dass der Offizier leider das nicht genießen konnte. Er war am Tor. Er hat ja die Aufgabe bekommen, achte drauf, dass die Menschen, die aus der Stadt rennen, um sich die Lebensmittel dort zu holen, aus dem Lager des Feindes, der wurde überrannt und starb. Er hat es gesehen, aber er konnte nicht davon genießen. Und das ist ein Stück etwas, wenn du, und das ist ein Prinzip im Reich Gottes, und das kann ich nicht verschweigen, wenn wir da stecken bleiben, abzuwägen, okay, bis hierhin kann Gott wirken, aber mehr traue ich ihm nicht zu. Dann stirbt manchmal etwas auch in uns. Und wir können zwar sehen, wie Menschen das vielleicht genießen, und das ist irgendwie schon krass, aber so ist es, dass Gott sagt, was ich aber jetzt lebe, Paulus schreibt es in einem seiner Briefe, das lebe ich im Glauben. Unser Leben ist ein Leben des Glaubens. Und wo vielleicht in dir Glaube gestorben ist, geraubt wurde, möchte ich umwerben, dass du neu Glauben zulässt, dass du neu in den nächsten Tagen, Wochen mit Gott daran gehst, weil diese Dinge werden geschehen und du wirst sie sehen. Und ob wir dabei sind, das wird sich zeigen. Haben wir diese tiefe, innige Beziehung zu ihm? Glauben wir ihm, dass er vertrauenswürdig ist, zuverlässig, gut? Und es ist niemals etwas, wo es um Erfolgsergebnisse geht. Ja, es geht nicht darum, dass wir vorzuweisen haben eine Heilung, dass wir vorzuweisen haben einen Arbeitsplatz. Das ist überhaupt nicht das Ding Gottes, was er heute sagen möchte. Sondern er hat uns zusammengestellt, wir dienen einander, wir segnen einander, wir ergänzen in Stärken und Schwächen. Aber was ich eben heute möchte ist, und ich setze das frei, dass das geschieht. Ich will sehen und wir werden sehen, weil er es verheißen hat, dass diese Dinge geschehen. Und ich möchte dich erstens also nochmal zusammenfassen, denn wir beten gleich nochmal rein, aber ermutigen, stell dich darauf ein, dass Dinge schneller geschehen werden, manchmal plötzlich. Zweitens, du kannst es nochmal anbieten, ich glaube, ich habe es, ja. Zweitens, Gott wirkt durch schlichte Menschen. Und drittens, entwickle einen gesunden Glauben dafür, das ist eine Beziehung, sprich und handle entsprechend. Verbann mal aus deinem Vokabular, das ist unglaublich. Sag das nicht mehr. Es ist nicht unglaublich. Unser Gott ist das, der da dieses Universum geschaffen. Der ist mächtig und sein Wort hat Kraft. Sein Wort ist in der Lage zu sagen, wie wir eben heute Morgen gehört haben, es werde Licht, dass du strahlst, dass sein Licht strahlt. Das braucht sein Wort. So zuverlässig ist er. Herr, und ich rufe jetzt in Herzen hinein, die gestorben sind, weil sie vielleicht lange ausgeharrt haben und kein Licht gesehen haben, nicht mehr in der Lage waren zu glauben, zumindest zu glauben daran, dass du Situationen durchbrechen lassen könntest, dass du Situationen schnell verändern könntest. In diese Herzen rufe ich neu rein, wo etwas in euch gestorben ist. Lebt wieder. Wo da Schmerz ist, wo da Misstrauen ist, wo da auch Anklage ist oder Scham ist, auch das reiße ich raus und sage, dass eure Herzen neu leben dürfen. Ohne Anspruch, ohne Druck, sondern aus dem heraus, dass eure Beziehung zum Vater sich entwickelt in eine tiefe, glaubensvolle, zuverlässige Beziehung und ihr das Leben Gottes erfahren werdet. Und ich setze frei, dass dieses plötzlich geschehen wird. Dass wir sehen werden, wie schnell Heilungen geschehen, wie schnell Durchbrüche erzielt werden, wie schnell Persönlichkeiten Befreiung erfahren, wie sich Beziehungen, ich empfinde es auch, Ehen werden schnell wiederhergestellt. Ich sehe so ein Ehepaar und ihr habt vor Augen, gehen wir jetzt 1-2 Jahre in Therapie und der Herr sagt, so lange wird es gar nicht dauern. Ich spreche jetzt in eure Ehe hinein, sie wird sich schnell wieder zum Guten wenden. Ihr werdet miteinander lachen, ihr werdet miteinander die Abenteuer und Wunder Gottes erleben. Ich spreche das auch rein in Rückenleiden. Eine Person, du hast im unteren Rücken, ich weiß nicht, ob du hier im Raum bist oder am Bildschirm, aber du hast im unteren Rücken einen tiefen Schmerz. Und der ist dauerhaft, der hat deine Bewegung auch schon eingeschränkt. Und ich spreche da jetzt rein Heilung Gottes und gleichzeitig spreche ich auch rein, dass Ablehnung aus deinem Leben rausgeht, weil du bist geliebt und angenommen in seinem Sohn Jesus Christus. Danke, Herr, dass du so gut bist. Und ich möchte dich, wenn du noch nie diese Beziehung hattest mit Gott, dass du ihn kennengelernt hast als einen, der vertrauenswürdig ist, als einen, dem du sogar dein ganzes Leben anvertrauen kannst. Und das ist ja was, ich glaube, wir Deutschen, wir Mitteleuropäer, wir wollen doch noch ein Stück immer wieder Sicherheit und Kontrolle. Aber wenn du dein Leben komplett in die Hände von Jesus legst, soll ich dir was sagen, dort ist es am sichersten. Du hast Angst davor, ich sehe eine Person, die hat Angst davor, wenn ich mein Leben Jesus Christus gebe, was wird er von mir erwarten? Wird er mich dann als Missionar nach Afrika schicken? Aber so ist doch Gott nicht, dass er etwas tut, was in deinem tiefsten Inneren da nicht angelegt wird. Wenn du eine Berufung hast, als Missionar nach Afrika zu gehen, sagt der Herr, dann wirst du es lieben. Dann wirst du eine tiefe Leidenschaft dafür haben und du hast die Koffer schon gepackt. Sondern wenn du dein Leben Jesus anvertraust, werden die tiefsten Dinge deines Innersten hervorkommen, die tiefsten Träume, die Dinge, die er in dich hineingelegt hat, die wirst du leben können. Deshalb möchte ich dich ermutigen, leg dein ganzes Leben in die Hände dieses Gottes. Und wo dich etwas hindert, Schuld, Sünde, wo du weißt, ich muss Buße tun, ich muss umkehren, dann tu das. Und ich würde gerne mit dir, mit euch beten, die das betrifft, dass du ganz neu Jesus Christus zum Herrn deines Lebens machst. Und ich bete immer so 1-2 Sätze vor, wenn dir das eine Hilfe ist, dann sprich es nach und dann wird Gott in dir Platz nehmen, er wird wohnen in dir. Vater, ich danke dir, dass du Jesus gegeben hast am Kreuz. Und ich gebe heute mein ganzes Leben in deine Hände. Vergib mir, wo ich nicht an dich geglaubt habe, wo ich dir nicht vertraut habe und wo ich gesündigt habe. errette mich aus dieser Sündhaftigkeit und nimm mich hinein in dein Leben. Und ich danke dir, dass du mich liebst und dass du neues Leben für mich bereithältst. In Jesu Namen. Und ich rufe den Segen Gottes noch aus, auch über uns, dass wir diesen Glauben gerne empfangen, dass wir dieses Wort, dieses prophetische Reden Gottes gerne empfangen. Ich rufe aus, dass das dich die Tage begleiten wird, dass es dein Leben transformieren darf und dass es Bestandteil deines Erlebens werden wird. Amen.